Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Am Mikrofon der Ruben und mir gegenüber wie immer der
Christian. Hallo.
Der Titel der heutigen Episode lautet Sparen als Extremsport. Obis 5 abgefahrenste Spartipps. Der Sparfreak Obi war neulich schon bei uns zu Gast. Obi ist 29 Jahre alt, Student und lebt in einer abbezahlten Eigentumswohnung am Rande von Wien. Wir wollten von ihm wissen, was sind deine schrägsten Spartipps?
Ja, willkommen zurück im 9to5 Podcast, Obi. Wie geht's dir?
Hallo, vielen Dank für die neuerliche Einladung. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, ihr seid auch wohlauf.
Alles bestens, danke. Ja, steigen wir doch direkt ein. Ich würde gern den ersten Spartipp, den du uns geschickt hast, vorlesen und dann können wir darüber ja noch ein bisschen sprechen. Also, der erste Spartipp von Obi. Absurd vergleichen. Wie viel Butter bekomme ich für mein iPhone? Wirre Vergleiche nennt das der Sparfreak, indem man Dinge in finanzielle Relation setzt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, erhöht man sein Kostenbewusstsein. Der Tipp des Sparfreaks, alles über 59 Kilo Butter pro Smartphone finde ich zu teuer.
Ja, genau, das habe ich mir mal so errechnet, wobei man natürlich aufpassen muss mit der Kiloanzahl der Butter, weil ja natürlich der Butterpreis dann sehr ins Gewicht fällt, wortwörtlich. Und natürlich muss man sich auch bestimmen, wie teuer denn sein Smartphone sein darf. Bei mir, ich habe es jetzt überschlagsmäßig so im Kopf, ich finde ein Smartphone ist irgendwo bei 350 Euro so der Deckel bei mir, wo ich sage, mehr zahlt sich für mich nicht aus. Hm. Ich habe selbst ein iPhone, das jetzt nicht die neueste Generation ist, aber ich habe keine Probleme, mich in der Welt der Medien, der Social Medias zu bewegen. Ich habe kein Problem mit meiner Kamera, also es passt sehr gut. Und durch diesen Vergleich wird mir sehr stark bewusst, was ich darum um dieses Geld noch machen könnte. Wenn man zum Beispiel Butter mit einem iPhone vergleicht, hat das überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber man kann das eben aufwiegen. Und der Tipp dabei ist, dass man eben dieses Bewusstsein schafft, wie viel Geld brauche ich eigentlich für dieses iPhone. Weil wenn man das iPhone hernimmt und sagt, das kostet jetzt 350 Euro und es gibt andere um 1000 Euro, dann ist das iPhone sehr, sehr günstig. Nimmt man aber die Butter her und man braucht 59 Kilo Butter, das heißt, das sind ja Butterkäufe über eine lange Zeit hinweg, dann wird einem bewusster, dass diese 350 Euro eigentlich doch mehr sind. Man könnte das natürlich auch mit jedem anderen Produkt machen. Mhm.
Das heißt, du setzt ja praktisch Geld als Tauschfunktion aus und gehst zurück, zumindest in deinen Gedanken, in die Tauschwirtschaft, bevor es Geld überhaupt gab.
Genau, Geld ist ja eigentlich nur von uns erfunden worden, um das Ganze zu vereinfachen, um sozusagen allem eine messbare Wertigkeit zu geben. Und würde das Geld jetzt abgeschafft werden, dann müssten wir zu dem zurückkehren. Und das mache ich halt ein bisschen imaginär in meinem Kopf, um mir einfach bewusst zu machen, würde ich das nicht kaufen, könnte ich mir mehr dort kaufen oder würde ich auf das verzichten, dann könnte ich wieder in anderen Bereichen eben mehr kaufen um dieses Geld.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei dir dann der Zeitfaktor des Verbrauchs auch ein ganz wichtiger Faktor. Also du hast ja gesagt, wie lange würdest du mit 59 Kilo Butter auskommen? Also ist dann der Zeitfaktor auch eine Art, bringt ja auch eine gewisse Wertigkeit rein. Ist das richtig? Weil so ein Smartphone, da gibst du die 59 Kilo Butter sofort aus. Du hast relativ ein kurzfristiges Erlebnis mit dem iPhone, weil nach 2, 3, 4, 5 Jahren kannst du dir wieder ein neues bestellen, weil ja, die Software wahrscheinlich nicht mehr ausreicht. Aber 59 Kilo Butter reicht ja für einen Zeitraum von, Schlag mich tot, also.
Ja, ist natürlich die Frage auch nach dem Butterkonsum. Ja. Also,
da hast du als Österreicher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als wir.
Ja, also jeder, der natürlich dann mehr Butter oder weniger Butter konsumiert, der findet das Beispiel dann auch wieder etwas passender oder unpassender. Darum ist es auch wichtig, dass man das auf seinen eigenen Konsum vielleicht ein bisschen anpasst und vielleicht sich auch populäre Dinge in seinem Leben nimmt, die man oft kauft. Wenn ich zum Beispiel jetzt meine Einkäufe hernehme und ich kaufe, wie auch immer, Müsli-Riegel oder Schoko-Riegel oder was auch immer und weiß, ich kaufe das jede Woche, dann kann ich das ja genauso gut mit dem machen. Und wie du natürlich richtig sagst, das ist eben etwas, was ich die ganze Zeit kaufe. Auf der anderen Seite habe ich wieder das iPhone, wo ich mir erwarte, dass ich das vielleicht 3 Jahre nutze. Man könnte das auch dann wieder witzig gegenüberstellen. Kann ich 3 Jahre lang Müsli-Riegel kaufen oder eben Butter kaufen, während ich das Smartphone nutzen würde? Also es sind einfach diese Absurditäten, die ich mir gerne schaffe, weil es irgendwie das loslöst von dem Kontext. Dass du sagst, ist jetzt dieses Produkt im Kontext vergleichbarer Produkte günstig, ja oder nein? Aber ich kann somit besser für mich einschätzen, wie viel Geld ist das eigentlich.
Es gibt von Vicky Robin heißt die, glaube ich, ein Buch, Your Money or Your Life. Das war so in den 90er Jahren so ein Buch, als diese FIRE-Bewegung noch gar nicht gab, war das so, glaube ich, so das erste Buch zu diesem Thema. Und was die in dem Buch gemacht hat, das fand ich total cool damals. Die hat bei so Einkäufen das auf den tatsächlichen Stundenlohn runtergerechnet. Und dann überlegt, wie viele Stunden Arbeitszeit, also wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, wie viele Stunden Arbeitszeit du zum Beispiel für ein iPhone aufwenden musst. Und das durch diese Relation, ja, das können, was weiß ich, im Zweifel 2 Arbeitswochen sein, wird, glaube ich, einem auch nochmal bewusst, wie groß das Investment letztlich ist und dass es eben doch nicht so abstrakt ist, wenn man es auf seine eigene Arbeitszeit runterbricht.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch ein interessanter Punkt, jetzt gerade, da du es aufführst, Christian. Es gibt ja dann auch wirklich so Ideen, das Kostenbewusstsein in Unternehmen auch ein bisschen zu schärfen, weil man ja gerne dann über Geld verfügt und Geld ausgibt, was man ja selber nicht verdient hat, man hat ein Budget. Aber wenn man mal diese Frage aufstellt in Unternehmen, wie viel Euro man an sich verdienen muss, um überhaupt 1 Euro ausgeben zu können. Da denke ich mir, dass ein ganz geringer Prozentteil weiß, welche Zahl dahinter steht. Was ja auch wiederum ein bisschen dieses Kostenbewusstsein schärft, mal zu wissen, was muss ich verdienen, um genau 1 Euro ausgeben zu können.
Richtig.
Und das übertragen jetzt auf das Private.
Ja. Okay, dann Punkt 2 in deiner Liste der schrägsten Spartipps, finde ich sehr lustig. Am Boden schauen, gebückter Gang ist die Überschrift. Was schimmert da auf dem Boden? Mal 10 Cent, mal 20 Cent, vielleicht mal 1 Euro. Wer oft am Boden schaut, der findet ab und an Geld. Der Sparfreak empfiehlt dieses im Besonderen vor Sehenswürdigkeiten und auf belebten Plätzen. Spartourismus mal anders. Ja, das ist... Das fand ich sehr, sehr amüsant, weil das auch noch so eine Bewegungskomponente mit reinbringt. Also
ja, es ist lustig und es kommt mir ein wenig so vor, als würde mir das Geld irgendwie folgen teilweise, weil ich wirklich nicht selten Geld finde. Und ich denke mir, entweder ist das wirklich Glück und Zufall, weil ich das so gern habe, oder die anderen lassen das bewusst liegen oder schauen einfach nicht, ich weiß es nicht. Aber in der Tat habe ich wirklich schon oft Geld gefunden und natürlich gibt es also Hotspots wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten, wo eben sehr viele Menschen sich tummeln und was fallen lassen könnten oder auch Supermärkte, wo man vielleicht Retourgeld verliert. Da gibt es also Geheimtipps, sage ich einmal, wo mehr Geld liegt, aber es ist einfach für mich ein witziges Extra, dass ich halt hin und wieder wirklich bewusst auch an solchen Plätzen ein bisschen am Boden schaue. Und ja, natürlich stößt man dann auch oft auf eine Knopfbatterie, die einen getäuscht hat und dann greift man hin. Dann hat man halt zusammengeräumt und ein bisschen die Umwelt verschönert, wenn man das dann in den Müll wirft. Also,
nimmst du denn auch bewusst Umwege in Kauf, wenn du weißt, okay, du gehst jetzt irgendwo hin, dass du sagst, okay, ich mach mal gerade diese Extrameile und gehe an eine dieser Plätze vorbei, um mal diesem, ich nenne es einfach mal diesen Spartourismus zu frönen, wie du es ja aufgeführt hast? Oder ist es halt nur so, wenn du wirklich mal zufällig auf dem in Wien unterwegs bist? Oder gehst du bewusst zu solchen Plätzen, um genau diesem Hobby zu frönen?
Naja, es ist interessant. Also eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich Plätze, wo man schon mal was gefunden hat. Und wie das halt so in der Psychologie des Menschen ist, dann orientiert man sich wieder dorthin, weil dort hat man ein schönes Erlebnis. Und wenn ich zum Beispiel zum Supermarkt gehe, dann parke ich mich oft so ein, wie ich mich halt immer einpacke und gehe dann vielleicht genau dort, wo ich mal was gefunden habe, zu den Einkaufswegen oder wie auch immer. Also solche Dinge vielleicht. Aber dass ich jetzt extra Umwege mache, nicht. Das Einzige, wo ich wirklich hin und wieder schaue, ist es interessant, an der Universität, ich studiere ja auch noch und da gibt es so Kästchen, also so Spindkästchen für die Studenten, während sie in der Bibliothek sind, wo man die Sachen reinschmeißen kann. Und dort liegt auch sehr oft Kleingeld und dort gehe ich dann schon manchmal eine Runde und finde immer wieder ein bisschen Geld. Ja.
Führst du Buch über deine
Nein, über die Funde nicht, aber ich weiß sehr viele noch, weil es mich halt sehr freut und sehr emotional berührt. Und ich habe da auch schon Instagram-Post vorbereitet für die nächsten Tage oder Wochen, weiß nicht, wann ich den dann rausschmeißen werde, mit Highlights. Also das Highlight kann ich verraten, das war auf einem Strand, wo ein Geldschein aus dem Sand herausgeschaut hat. Also das war schon ein sehr hochkarätiger
Fund. Wie viel waren es?
Es waren 10 Euro.
Ah, okay. Ich mein höchster Fund waren 50 Euro. Das war ein 50-Euro-Schein, der so über die Straße geflogen ist, wie in so einem Western, so ganz langsam. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ich habe gedacht, Next Level wäre so einen Metalldetektor zu benutzen. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat das immer nach der Saison an so Sandstränden gemacht. Der ist mit dem Metalldetektor dann an den Strand gegangen und hat da wohl auch ganz viel Schmuck und sowas gefunden, Schmuck und Münzen. Hast du das schon mal ausprobiert?
Probiert noch nicht, aber ich habe schon einige Male daran gedacht. Speziell vor Sehenswürdigkeiten, Brunnen, habe ich mir gedacht, das wäre jetzt mal fein, da einzutauchen und ein bisschen zu saugen. Aber habe ich noch nicht probiert und habe mich auch noch nicht erkundigt, was denn so ein Ding kostet. Ja. Natürlich müsste man schauen, wie hoch die Fundwahrscheinlichkeit ist und wie man dann die Kosten abdecken kann, weil den Metalldetektor werde ich wahrscheinlich in anderen Situationen selten verwenden
können. Ich gucke gerade mal in der Zeit, während wir sprechen, was so ein Detektor kosten könnte, damit du schon mit der Info, 80 Euro, das ist doch eine Investition wert, oder? Wenn du natürlich dann...
Das klingt preiswert, ja.
Ja, ja.
Das sind 80 Euro, sind wie viel Kilo Butter?
Müsste man schauen, wahrscheinlich circa 50 Kilo.
10 Kilo, ne? 10, 12 Kilo?
50 Stück, ja. 250 Gramm ist ein Stück, ja. Also das wird sowas hinkommen, ne?
Ja.
Okay. Okay, Nummer 3, Ignoranz. Was, wenn uns Angebote einfach egal sind? Der Sparfreak meint dazu, Angebote zu ignorieren ist so ein herrlich souveränes Gefühl. Wenn sie alle um dein Geld buhlen, im TV, im Postfach, im Radio und du tust einfach nichts. Darüber hinaus ignoriert er Besitztümer anderer. Mir erwächst kein Vor- oder Nachteil, wenn ein Porsche im Stau neben mir steht.
We'll be right back.
Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen, zu der Freiheit, die du verdienst.
Ja, da geht es einfach wirklich darum, diese Ignoranz, die ich entwickelt habe, oder auch dieses Abgehärtetsein, dieses nicht begeistert sein, wenn irgendwo einfach -20% zum Beispiel auftaucht. Das berührt mich nicht wirklich. Und das finde ich einfach so befreiend, dass man auch in ein Geschäft, in einen Laden oder vor einem Laden stehen kann und sich das ansieht und denkt, ja, sie probieren alles, dass ich jetzt reinkomme und dass ich was kaufe und sie versuchen es mir schmackhaft zu machen, aber ich bin der, der die Entscheidung trägt, und wenn mir das egal ist und wenn ich das nicht beachten möchte, dann tue ich das auch nicht. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft was viele Menschen gar nicht so gut können. Und darum möchte ich auch darauf aufmerksam machen. Das ist zwar lustig, es klingt lustig, aber es ist eigentlich wichtig, dass man sagt, man lässt sich nicht was einreden oder man lässt sich nicht etwas schmackhaft machen, was man vorher gar nicht wollte. Und das habe ich auch bewusst probiert, durch Supermärkte zum Beispiel zu gehen und zu wissen, ich brauche nur 3 Sachen, und wirklich durch jeden Gang zu gehen und dann trotzdem nur mit den 3 Sachen rauszugehen. Das ist gar nicht so einfach. Und das klingt alles sehr banal und blöd, aber es ist wirklich eine Aufgabe, weil wir sind so vielen Reizen ausgesetzt in der Werbewelt und überhaupt. Also wenn man, ihr habt das mal gelesen, wie viele Points of Contact oder wie man das auch nennt, wie viele Eindrücke man als Mensch am Tag bekommt, die eigentlich mit wirtschaftlichen Zusammenhang zu tun haben. Das war eine horrend hohe Zahl, die man gar nicht alle verarbeiten kann. Und drum finde ich diese Ignoranz einen sehr wichtigen Skill.
Früher gab es ja noch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht mehr erlaubt, früher gab es ja noch diese Nanosekunden-Einblendung von, was weiß ich, Coca-Cola bei einem Western zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
Dass ja, man subliminale Werbung hieß es, glaube ich, ne? Ah, ja, okay. Das im Unterbewusstsein eingedrungen, ja, ist.
Wo man dann plötzlich,
ohne, dass man genau, wahrgenommen hat, ja.
Genau, wo man dann plötzlich dachte, oh, ich hätte jetzt Lust auf eine Cola mit einem Film, ja, und gar nicht wusste, wo das herkam. Ja. Das ist eine gute, du hast es Abhärten genannt, das finde ich einen guten Ausdruck. Weil man da, glaube ich, auch tatsächlich, Bewusstsein hilft da auch, oder? Wenn man das vielleicht auch verbalisiert, was gerade im Kopf vorgeht, und dass man gerade von irgendwas angetriggert wird und sich fragt, kommt das jetzt von mir oder kommt das von außen?
Ja, genau. Ich finde, es hat auch einen engen Zusammenhang zu einer gewissen selektiven Wahrnehmung. Wenn man ein Produkt sucht, sich mit einem Produkt beschäftigt, dann sieht man plötzlich extrem viel davon. Damit wird ja speziell auch online gearbeitet, dass man plötzlich nur mehr diese Werbung am Bildschirm hat, die man vorher gesucht, oder die Produkte, die man vorher gesucht hat. Und wenn man das auch irgendwie verbindet, wenn man merkt, okay, ich möchte jetzt ja Butter haben zum Beispiel, dann setze ich mich plötzlich damit auseinander, wieder mit dieser Butter. Die ist günstiger, das ist eine größere Packung, da gibt es einen 12er-Pack, da gibt es einen 6er-Pack, alles Verschiedene. Fällt einem vorher gar nicht auf. Wenn man sich aber damit beschäftigt, dann sieht man das viel mehr. Und diese Dinge ploppen aber manchmal einfach auf. Auf einmal beschäftigt man sich mit etwas, womit man sich gar nicht beschäftigen wollte. Das hatte man gar nicht vor. Und das ist ja auch der Sinn der Werbung, oder das ist ja auch der Sinn des Einladens des Konsumenten, dass er auf einmal ein Bedarf geweckt wird, den er gar nicht kannte oder den der Mensch gar nicht wahrgenommen hat. Und das blende ich halt so manchmal bewusst aus, dass ich sage, ich weiß, da gibt es vielleicht auch ein sehr gutes Angebot, und ich weiß, vor einem halben Jahr hat mich das vielleicht auch sehr interessiert, aber ich bin gerade überhaupt nicht krank drauf, sage ich manchmal. Es interessiert mich einfach nicht.
Ja, aber nochmal hier zu dem Punkt, mir wächst kein Vor- oder Nachteil, wenn ein Porsche im Stau neben mir steht. Man, sehr oft ist es auch wirklich auch mal schön, solche Porsche-Fahrer, die ja eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchten, einfach dann geflissentlich übersieht und ihnen diese Genugtuung nicht gönnen möchte.
Ja, das werden. Diesen Vergleich mit anderen, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen. Also diese Ignoranz von Besitztümern anderer, denn das ist deren Leben, und es ist für mich, hat es keine Auswirkung. Ja. Das ist bei Kleidung ist das auch so stark, ja. Jemand zieht sich an, um gesehen zu werden, macht ja irgendwie jeder von uns, weil man will ja einen gewissen Eindruck wecken oder man will eine Person darstellen, die man halt auch ist. Aber wenn ich jetzt bei anderen etwas sehe, das dann in mir irgendwie einen Bedarf weckt, dann kann das schon, dann ist das schon möglich und auch legitim, finde ich. Aber manchmal finde ich, ist es einfach gut, wenn man das nicht tut und sagt, es interessiert mich nicht, was jemand hat oder wie jemand aussieht oder welche Produkte jemand im Fernsehen verwendet, weil ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, ich werde mich nachher nicht damit beschäftigen, nur weil es jemand hat, brauche ich mich nicht damit.
Es bringt ja auch nichts, es bringt ja auch keinen Vorteil,
wenn man es nicht gar genau nicht. Ja. Nee. Also ja. Eben auch dieses drum habe ich das mit dem im Stau stehen, weil das zielt natürlich auch ein bisschen darauf ab, dass es im Stau wenig Unterschied macht, wenn ich jetzt ein Dacia oder ein Porsche habe. Natürlich wird sich der ein Porsche denken, er ist froh, dass ein Porsche im Stau steht, weil einfach schöner ist. Aber für mich macht das wenig Unterschied.
Geht es dann vielleicht auch so um die Frage, was für einen selber wirklich wichtig ist und nicht sozusagen, was die gesellschaftliche Erwartung oder der Mainstream einem gerade vorbetet? Das sind ja auch eigentlich so philosophische Gedanken, die du da hast, ne? Dass man sich selber kennenlernt und sich selber fragt, was man sein möchte und wer man sein möchte. Geht es um Haben oder Sein? Sind Produkte, spenden die mir wirklich Nutzen und Freude oder sind sie einfach nur etwas, was ich mache, weil ich dazugehören möchte oder so?
Ja, um beim Autobeispiel und beim Stau zu bleiben, man merkt das ja auch oft bei diesen, sag's mal so vorsichtig, schlecht plastikgetunten Fahrzeugen, die dann bei kurzen Ampelsprints besonders laut sein müssen, weil sonst zahlt sich das alles nicht aus, was man vorher gemacht hat. Auch Cabrio-Fahrer, die bei 9 Grad und Sonnenschein schon gefrierend im Cabrio sitzen, damit sie das Cabrio nutzen können, weil sonst hätte es sich nicht ausgezahlt. Also da gibt es ein paar so Beispiele, die man, wenn man das beobachtet, wo man sich dann auch mal lustig denken kann, der muss jetzt Cabrio offen fahren, weil sonst hätte es sich nicht ausgezahlt, dass es gekauft hat.
Das ist skurril, ne? Ja. Okay, Punkt Nummer 4. Seine Wohnung im Dunkeln abgeben. Wer seine Wohnung oder sein Haus bei Dunkelheit sicher durchschreitet, wird das Licht seltener aufdrehen und auf Dauer daher sehr viel Geld und Energie sparen. Der Sparfreak empfiehlt daher, einmal blinde Kuh in seiner eigenen Wohnung zu spielen.
Also ich finde, das ist tatsächlich so. Also das ist natürlich auch aberwitzig und albern, aber es ist auch eine Gewohnheitssache. Ich habe mir einfach abtrainiert, beim Betreten von Räumen den Lichtschalter zu betätigen, weil ich draufgekommen bin, dass es wirklich sehr, sehr oft nicht notwendig ist. Man betätigt einfach den Lichtschalter, weil es halt, damit es halt einfach so ist. Manchmal ist es aber gar nicht so dunkel, dass man nicht sehen würde. Und in der Regel kennt man sich in der eigenen Wohnung so gut aus, dass man zumindest bei diffusem, diesigen Licht oder in der Dämmerung ein Glas wegräumen kann, zusammenräumen kann. Also ich spreche nicht davon, dass man jetzt im Dunkeln irgendwie die Paprika schneidet und Angst haben muss um seine Finger. Sondern es ist
das halt wäre eher, die nächste Stufe vielleicht.
Ja, also es ist halt eher so, ich bin eigentlich draufgekommen, dass ja, wenn man in der Nacht zur Toilette muss, dann dreht man in der Regel jetzt auch nicht alle Lichter auf, weil das einem unangenehm ist. Und so habe ich mir dann irgendwie gedacht, sehr oft gehe ich eigentlich da durch die Räume und drehe das Licht auf, obwohl ich das auch nicht machen müsste. Und jetzt habe ich mir das auch dann angewohnt, zum Beispiel beim Wäsche wegräumen, wenn das in der Dämmerung stattfindet. Ich weiß, wo der Kasten ist, ich weiß, wie die Lade aufgeht, ich weiß, was da reinpasst, was wo liegt. Sobald ich da ein bisschen die Umrisse sehe, kann ich mich orientieren und die Aufgabe erledigen.
Ist auch so ein bisschen Achtsamkeitstraining, oder? Weil man dann auch bewusster sich bewegt. Also es gibt ja auch so Gehmeditationen, wo man das tatsächlich übt, einfach sich auf die Bewegung zu konzentrieren und nicht auf das Drumherum.
Ja, durchaus. Und es ist auch interessant. Ich finde das auch interessant, wenn man gewohnte Umgebungen hat, wie sicher man dann eigentlich sich fühlt, auch wenn das Licht jetzt ausgeht. Wenn ich jetzt einen Stromausfall zu Hause habe, dann und es da stockfinster ist, dann fällt mir in der Regel nicht in Angstzustände. Wenn man aber in einer fremden Umgebung im Wald irgendwo ausgelassen wird, dann schaut die Situation ganz anders aus. Und das kann man irgendwie auch dafür nutzen, dass man sagt, ich brauche keine Hilfsmittel, um mich hier zurechtzufinden, weil das ist meine sichere Umgebung und dementsprechend brauche ich nicht immer Licht, um mich zu orientieren.
Man sagt ja auch, dass dann die Sinne dadurch auch gestärkt werden. So sagt man zumindest, wenn man wirklich dann nicht mehr sieht, dass dann die Energie, die da nicht mehr gebraucht wird, auf die anderen Sinne verteilt werden. Das ist zumindest so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt freiwillig, unfreiwillig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Konzepte kennt von diesen Restaurants, wo du praktisch im Dunkeln sitzt und von Blinden bedient wirst, dass dann schon nach einer gewissen Zeit, wenn du wirklich nicht mehr auf deine Augen vertrauen kannst, weil du auch nichts mehr siehst, sondern auf Tasten, Hören und Fühlen, dass es auch sehr beklemmend sein kann, weil du auf einmal auf diese anderen Sinne jetzt konzentriert bist und weil du es auch nicht gewohnt bist.
Ja, und man wird sich auch einer gewissen Fehlbarkeit bewusst, dann denke ich, ja.
Kennt ihr in Hamburg, in der Speicherstadt, gibt es so eine Dauerausstellung, mir fällt gerade der Name nicht ein. Kennt ihr das?
Bei uns in Wien gab es das auch mal, das hieß Dialog im Dunkeln.
Ah, genau, Dialog im Dunkeln, genau. Habt ihr das mal gemacht?
Und das habe ich mal gemacht, ja. Und daher kenne ich die Erfahrung auch, dass das man sich am Anfang irgendwie, also ich habe irgendwie am Anfang gedacht, ja, man wird sich da schon irgendwie helfen, so auf die Art, ja, vielleicht sieht man eh irgendwas. Aber das passiert halt nicht und das ist sehr interessant, ja.
Ich weiß noch, dass ich habe das zweimal gemacht, weil ich davon so begeistert war, dass ich beim ersten Mal, ich hatte so eine Hochachtung plötzlich vor unserem, vor demjenigen, der die Tour geführt hat sozusagen, der blind war. Und ich hatte das Gefühl, der war mir drei Welten überlegen. Der konnte sich da völlig frei bewegen anscheinend, während ich in jeden Schritt mir überlegt habe und irgendwie immer Sorge hatte, dass ich in irgendwas reinlaufe. Das war so abgefahren, wie man dann auch plötzlich so einen Respekt bekommt vor so einer oder auch so eine Dankbarkeit danach erlebt, dass man eben die Fähigkeit hat zu sehen. Ne? Gut, das letzte Spartipp, meiner Meinung nach der allerschrägste, Klopapier falten. Wenn du jedes Klopapierblatt sorgfältig in der Mitte zusammenfaltest und nochmalig verwendest, sparst du laut Berechnungen des Sparfreaks 167 Euro dein ganzes Klo-Erwachsenenleben lang.
Ja, das muss ich jetzt genau erklären. Vor allen Dingen, was mich interessieren würde bei diesem Spartipp, ist dieses nochmalige Verwenden. Wie genau hat man das zu verstehen?
Also, es kommt natürlich stark darauf an, wie stark die Verschmutzung des einzelnen Blattes eintritt.
Okay. Ja.
Darum muss man auch sagen, ist das einlagige Klopapier für diesen Spartipp wahrscheinlich eher ungeeignet. Ja, es ist einfach so, dass das Klopapier halt einfach eine gewisse Größe und Stärke hat. Und wenn man jetzt etwas abwischt, was auch immer das ist, und dieses noch nicht komplett verdreckt und unbrauchbar geworden ist, dann kann man das durch Zusammenfalten durchaus nochmal verwenden. Einmalig. Vielleicht geht es auch zweimalig, aber ich habe mich auf einmalig beschränkt.
Das geht schon in den Bereich des Origami.
Und das ist möglich und das habe ich mir halt ausgerechnet, ungefähr natürlich überschlagsmäßig das Klo-Erwachsenenleben habe ich irgendwie auch pessimistisch eingerechnet, dass man irgendwann das Reinigen nicht mehr selbst vornehmen kann, sondern gereinigt wird. und so sind diese 167 Euro dann zustande gekommen, die sich rein auf die Ausgaben für Klopapier beziehen, die man dann weniger hat. Das heißt, einfach weniger Klopapier kauft.
Ist ja auch ein Umweltschutzgedanke. Hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht den asiatischen Weg zu gehen?
Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht.
Also die möchte mir erklären, was ist der asiatische Weg?
Ich wollte da jetzt nicht zu grafisch werden in meiner Beschreibung.
Versuch mit Worten.
Ja, also in Indien und in Indonesien ist es zum Beispiel so, dass man, ich weiß das Wort gerade nicht, irgendwas mit Bidi oder sowas, dass man in der Toilette eine große Tonne hat mit Wasser. Eine Schöpfkelle.
Aha.
Nee, ist kein Bidet, das ist nochmal was anderes. Das ist die europäische Version. Und
okay.
Stell dir vor, eine Regentonne voll mit Wasser und eine Schöpfkelle so groß wie ein kleiner Topf. Und das steht dann eben in der Toilette. Und dann kann man sich selber ausmalen, wie das dann funktionieren soll mit dem nicht vorhandenen Klopapier, sich den Hintern abzuwischen.
Okay, gut.
Ja, interessant, aber ich glaube, ich werde beim Klopapier bleiben.
Dafür hat ja genau die Corona-Krise gezeigt, wie wichtig uns das Klopapier, zumindest definitiv, in der westlichen Hemisphäre, ist.
Definitiv, ja.
In dem Zusammenhang war ich immer lustig, nur am Rande erwähnt. Ich fand es mal interessant, da hat, glaube ich, ein Comedian mal hochgerechnet, hat eine Dame vor sich in der Schlange gesehen und hat ihren Toilettenpapierverkauf einfach mal hochgerechnet, wie lange sie brauchen würde, um dieses Papier zu verbrauchen.
Ja.
Auf der Annahme, dass man an sich so viel kaufen sollte, dass man zumindest mal auch eine zweiwöchige Quarantänezeit überleben, also praktisch mit Toilettenpapier überleben könnte. Und kam auf eine ganz abstruse hohe Zahl der Zeit, die sie bräuchte, um dieses Toilettenpapier, was sie gekauft hat, zu verbrauchen. Also jetzt, glaube ich, mehrere im dreistelligen Bereich Quarantänezeiten nochmal überleben können. Da sieht man mal wieder, wie Leute, was das angeht, wenn sie die Ratio aussetzen und auch nicht mal wie du jetzt hier in dem Fall, Michael, auch mal hochrechnest, okay, wie viel Papier brauche ich überhaupt? Mal so eine ganz klare Budgetplanung machen, bevor sie einfach mal rausgehen und wie Papa Ante Portas deine Palette Senf oder 100 Klorollen kauft.
Ja, aber es ist ein gutes Beispiel eigentlich, um diese Irrationalität, die einen dann zu Entscheidungen bringt, dass die Dame wird jetzt wirtschaftlich keinen Schaden davon nehmen, weil das Klopapier ja gut bleibt und sie das verwendet. Sie wird vielleicht ein Lagerproblem jetzt bekommen irgendwann, aber trotzdem zeigt's ganz gut diese Irrationalität, die dann eintritt. Etwas scheint knapp zu sein, etwas scheint wichtig zu sein. Sofort muss man dort mehr Fokus drauf legen. Dass das nicht so wahr war, dieser Dame zu keiner Zeit bewusst wahrscheinlich. Also das ist interessant und auch immer dieses Spiel mit dem Bedarf wird ja auch mit uns in der Werbung gespielt, dass man etwas braucht und jetzt kaufen muss und heute noch kaufen muss, weil sonst keine Möglichkeit mehr. Und das zeigt das eigentlich ganz gut, das spiegelt das wieder.
Ja, also das waren jetzt Obis 5 schräge Spartipps. Ich fand das oder finde das total interessant, auch mal so in die Extreme zu gehen, weil einem da, glaube ich, auch nochmal Dinge deutlich werden, die man so nicht so sieht. Also ob man jetzt jeden dieser Spartipps für sich selber anwendet, das ist natürlich jedem auch überlassen. Aber die Idee, mal da in Extremen zu denken und auch mal ein bisschen radikaler zu sein, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also vielen Dank für diesen Input. Und
sehr gerne.
Und auf deinem Instagram-Kanal postest du ja regelmäßig sehr, sehr kluge und sehr weitsichtige Ideen und Strategien und Philosophien. Kann ich jedem empfehlen. Das ist, wie findet man dich am besten, Obi?
Spar.freak auf Instagram. Da einfach reinklicken, abonnieren, mitdiskutieren. Gibt auch immer wieder ganz interessante Mitstreiter, die dann ihre Erfahrungen unter den Posts teilen, wo man dann auch, oder auch ich dann wieder was mitnehmen kann. Das ist für mich immer recht angenehm und interessant, auch zu sehen, dass sich andere Menschen über das gleiche Thema schon Gedanken gemacht haben und vielleicht Erfolg damit schon hatten. Ist immer wieder sehr erfrischend.
Fällt dir da gerade was ein? Also ein Spartipp, der aus der Community kam, der dich total vom Hocker gehauen hat?
Das Klopapier-Thema war ja schon mal auf meinem Account mit einem Post präsent und ich habe da tatsächlich Zuschriften bekommen, dass das Klopapier auch von anderen Menschen gefalten wird. Und das hat mich überrascht, weil ich doch irgendwie dachte, das ist schon ein bisschen eine absurde Sparidee oder daran denkt keiner oder das macht man vielleicht nicht. dass da gleich zwei Menschen relativ prompt reagiert haben und sagen, ja, ich mache das auch. Und jemand hat dann auch noch geschrieben, und Licht am Klo ist auch überbewertet. Ich finde mich auch so zurecht und ich mache das alles im Dunkeln. Also da kommt man dann schon auch ins Schmunzeln.
Ja, aber da sieht man ja mal wieder, wie es dann wirklich ist. Man glaubt, man wäre mit einer Idee alleine und wundert sich dann, wenn man diese Idee präsentiert, was es dann für einen Zuspruch gibt. Hm. Das ist schon interessant.
Ja, vor allem ist es interessant, dass man sich oft denkt, jetzt spricht man ein Thema an, das wird viele Leute bewegen. Das ist dann vielleicht nicht so. Und dann spricht man ein Thema an, wo man sich denkt, naja, das wird vielleicht den einen oder anderen interessieren oder bewegen. Und da kommt dann plötzlich mehr Zuspruch, Rückfragen, wie machst du das oder warum? Das ist immer wieder interessant, auch von der Einschätzung her. Und das zeigt auch, finde ich, ein bisschen, dass dieses Thema, obwohl man ja eh schon sehr offen mit dem umgeht, mit Umgang mit Geld und Sparen und Investieren, dass es noch immer oft vielleicht in der Erzählung jemand anderen gegenüber anders dargestellt wird, wie es tatsächlich vielleicht in den eigenen vier Wänden zum Beispiel gelebt wird.
Wie meinst du das im Sinne von, dass sich Leute als sehr sparsam darstellen, aber es nicht sind, oder umgekehrt?
Ja, beides. Also eher umgekehrt würde ich sagen, dass Leute sagen, oder dass Leute es belächeln, dass du sparsam bist oder dass du Prozentsticker verwendest beim Einkaufen, selbst aber alle vier Monate den Stromanbieter wechseln und da schauen, dass sie halt sparen, einfach andere Priorität haben. Eigentlich das Gleiche machen wie du, aber das eben nicht so preisgeben oder das selbst auch gar nicht so sehen. Also sagen, ja, hier sparen, das ist schon Geiz, das ist schon irgendwie nicht mehr so korrekt und selbst aber dann das Gleiche eigentlich tun.
Okay. Ruben, hast du noch eine Frage?
Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich meine, wenn die Zuhörer dieser Episode dazu beitragen wollen oder auch noch Ideen haben, die vielleicht jetzt hier in dem Rahmen nicht angesprochen worden sind, wären wir wirklich froh, Zuspruch zu erhalten und hoffen, dass es kein Shitstorm wird, was zum Thema passen würde. Aber wie schon gesagt, also die Zuhörer sind ja herzlich eingeladen, Spartipps zum Besten zu geben. Wir sind dann wirklich sehr offen.
Ja.
Und wir würden uns echt interessieren, was es da draußen noch für Ideen gibt, von denen wir nicht wissen.
Genau, die könnt ihr am besten posten unter dem Gastbeitrag von Obi. Den findet ihr auf unserem Blog 9to5.de unter dem Menüpunkt Gastbeiträge. Da gibt's diesen Beitrag nochmal in schriftlicher Form. Gut, Obi, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input.
Und sehr gerne, ich sag danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir sagen,
sammel schön weiter. Ich denke schon, dass wir dann das ein oder andere Mal wieder eine Episode aufnehmen können mit neuen Ideen, wie man mit anfänglich absurden Ideen Geld spart und auf neue Gedanken kommt.
Würde mich freuen.
Alles klar.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.